Noch eine Hinführung zur Predigt. Ich habe gesehen, doch Günther ist da. Herzlich willkommen. Es geht um das Thema Berufung und da lese ich jetzt eine Stelle aus dem Lukas-Evangelium, die ihr alle kennt, behaupte ich mal. Aber möchte euch nochmal ins Gedächtnis rufen. Lukas 5, die Verse 1 bis 11. Ich muss nur ein bisschen gucken, meine Brille. Ich darf so. Muss so lesen, gell? Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die am anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu und sprach: Herr, geh von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Soweit.
So, ihr Lieben, jetzt bin ich doch nochmal da, obwohl ich mich hier schon verabschiedet hatte. Aber ich bin jetzt heute Morgen vor der Eugen Koch eingesprungen und freue mich nochmal bei euch zu sein. Ich möchte mich an der Stelle auch nochmal ganz herzlich bedanken für alle diejenigen, die an meiner Verabschiedung mitgewirkt haben und irgendwie einen Beitrag dazu geliefert haben. Also es war für mich ein sehr bewegender Tag, sehr bewegende Veranstaltung und die hat auch noch die ganze Woche damals nachgebebt. Das ist ja schon wieder 3 Wochen her, aber danke nochmal für alle, die da mitgemacht haben und jetzt bin ich heute Morgen nochmal bei euch und der Tobi hat es schon angesprochen, es geht um das Thema Berufung. Wir haben ja, wenn wir gerade die erste Folie haben, wir haben ja einen Predigtplan und da haben wir so verschiedene Schwergewichtsthemen und da ist so im Moment oder heute beginnt diese Thema-Reihe zur Heilsgewissheit. Schon Stichwort, das viele Christen immer wieder bewegt. Wie werde ich eigentlich meines Heiles gewiss? Und wichtig ist da beim Thema Heilsgewissheit, das was auch der Wochenspruch ist, aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben und das nicht aus euch. Das muss man sich also nochmal immer wieder klar machen. Aus Gnade, nicht aus irgendwelchen Dingen, die ich selbst geleistet habe. Es ist Gnade Gottes und dann kommt der Glaube, das Vertrauen zu Gott. Und dann geht man mit Gott durch dick und dünn und singt: Jesus, du bist König, Tobias, du bist auch der König. Und entdeckt dann plötzlich, da tut sich mir eine neue Dimension auf. Und eben, da geht es auch um die Berufung, dass der lebendige Gott in das Leben eines Menschen tritt. Und das kennt jeder auf seine Weise, darüber wollen wir heute miteinander nachdenken. Ich habe dazu einen schönen Satz gefunden, den kann man als nächste Folie einblenden. Da heißt: Es gibt etwas, das ist größer als die Angst vor dem Tod, nämlich die Angst, nicht richtig zu leben. Es gibt etwas, das ist größer als die Angst vor dem Tod, nämlich die Angst, nicht richtig zu leben. Und da stellt sich natürlich die Frage, ich stelle mir sie, lebe ich richtig? Und ich gebe die Frage natürlich auch an euch weiter, an dich weiter, lebst du richtig? Mit dem, was du so den lieben langen Tag, die Woche über tust und treibst? Oder anders gefragt, wann beginnt das Leben richtig? Es gab früher einen Schlager, da hieß es, mit 17 fängt das Leben erst an. Und dann, anderer Schlager heißt, mit 66 Jahren fängt das Leben erst an. Ja, wann fängt es denn an, das Leben? Wenn ich ins Berufsleben einsteige oder so wie ich jetzt aus dem Berufsleben aussteige, und junge Leute, ich hoffe zumindest die meisten, die denken also, das Leben kommt noch. Und bei Älteren habe ich jetzt im Laufe meines Dienstes oft so gehört, naja, das Leben, das war schon. Was ich jetzt lebe, das ist irgendwie, nennen das Leben. Also die einen, die träumen von der Zukunft und die anderen träumen von der Vergangenheit. Wann beginnt das Leben? Und ich denke an einen, der hat es wirklich zu etwas gebracht. Von klein auf hat er sehr zielstrebig gelebt. Er hat sich nicht in die Zukunft geträumt, er hat sich immer der Gegenwart, dem Heute, dem Hier und dem Jetzt gestellt, konzentriert in der Schule, konzentriert in seiner Ausbildung. Schon in jungen Jahren wurde er zu einem erfolgreichen Geschäftsmann. Er dreht keine krummen Touren, er ist integer, zu ihm kann jederzeit auch mal das Finanzamt kommen und seine Bilanzen prüfen. Und er hat noch eine tolle, attraktive Frau. Und in der Stadt genießt er hohes Ansehen. Sein Rat ist von allen gefragt. Er ist von allen geschätzt. Und bei allem Erfolg und bei allem Ansehen bleibt er bodenständig, bleibt auf dem Teppich. Wenn man ihn fragt, wann beginnt das Leben, dann sagt er, heute, hier und jetzt. Denn wenn du heute nichts hast, wofür du lebst, warum sollst du es denn in der Zukunft haben? Wenn du heute nichts hast, wofür du lebst, weshalb sollst du es in der Zukunft haben? Das Leben findet heute, hier und jetzt statt. Die Vergangenheit, die hast du nicht mehr. Und die Zukunft, die hast du noch nicht. Es gilt nur das Heute, das Hier, das Jetzt. So lebt er und ist immer präsent und ist erfolgreich. Aber trotz seines erfolgreichen Lebens ist eine Sehnsucht in seinem Leben ungestillt. Und ich frage dich, kennst du das auch? Du hast alles. Es fehlt letztlich an nichts. Alles präsent. Aber eine Sehnsucht ist ungestillt. Und bei unserem erfolgreichen Geschäftsmann ist es der Wunsch nach einem Kind. Er und seine Frau haben alles versucht, ein Kind zu bekommen, aber sie bekommen keins. Und sie sind jedes Mal entsetzt, wenn sie irgendwo hören und lesen, dass ein Kind ausgesetzt wurde, oder wenn sie die Abtreibungszahlen lesen, 100.000 in Deutschland in einem Jahr. Und solche Nachrichten versetzen ihm und seiner Frau immer einen richtigen Stich ins Herz. Und wenn ich richtig beobachtet habe, dann tragen die allermeisten Menschen, auch die Erfolgreichen, auch die Angesehenen, auch zu denjenigen, an denen man sich so ein bisschen orientiert, alle oder die allermeisten oder viele tragen eine ungestillte Sehnsucht in ihrem Herzen. Und jemand hat es mal so ausgedrückt, das fühlt sich an wie so ein Loch in mir. Da ist noch ein Loch. So eine ungestillte Sehnsucht, so ein tiefes Loch in der Seele. Und die Frage ist immer wieder da, wann wird dieses Loch gestillt oder gefüllt? Wann beginnt das Leben? Unser Geschäftsmann, seine Frau sind älter geworden und es ist plötzlich klar, der Kinderwunsch, der bleibt unerfüllt. Wir müssen mit diesem Loch in unserer Seele leben. Die Altersgenossen, die erzählen inzwischen von ihren Enkelkindern. Und dann, jetzt bin ich beim Predigtext, 1. Mose 12, die Verse 1 bis 4. Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. 75 Jahre alt ist Abraham, als für ihn das Loch in seiner Seele gefüllt wird. Ihn, der als erfolgreicher, angesehener Mann in Haran nochmal ganz neu das Leben anfangen muss. 75 Jahre, da haben sich die meisten schon zur Ruhe gesetzt. Da schmiedet kaum noch jemand Zukunftspläne. Kaum eine Bank gibt einem 75-Jährigen nochmal einen Kredit. Mit 75 Jahren, da fängt das Leben an, zumindest bei dem Abraham. Und es fängt so an, nächste Folie, der Herr sprach zu Abraham. Der Herr sprach zu Abraham. Ich lerne daraus, das Leben beginnt nicht, wenn ich dies und wenn ich jenes erreicht habe, sondern das Leben beginnt, wenn ein Mensch von Gott angesprochen wird, wenn ein Mensch von Gott gerufen und berufen wird, wenn ein Mensch erfährt, ich bin aus Gnade gerettet und durch den Glauben und das nicht aus mir selbst, da greift ein Größerer nach mir. Das Leben beginnt, wenn ein Mensch den Anspruch Gottes an sich hört, wenn er den Anspruch Gottes an sich erlebt und natürlich auch erfährt. Und das zieht sich dann wie so ein roter Faden durch die Bibel. Da hört der Mensch den Anruf, den Anspruch Gottes an sich und dann immer das Gleiche. In dem Moment wird es Loch in der Seele gefüllt und ein völlig neues Kapitel im Leben eines Menschen wird aufgeschlagen. Man kann das in dem Alten Testament immer wieder lesen, bei den verschiedenen Berufungsgeschichten. Der Herr sprach zu Mose, Josua, Samuel, Jesaja, Jeremia, Amos, Gideon und wie sie so alle heißen. Im Neuen Testament haben wir gerade gelesen oder gehört, da kommt Jesus, dieser Nazarener, am See Genezareth entlang. Er sieht die Boote von Petrus, von Andreas, von Jakobus, von Johannes. Und dann tritt er in dieses Boot. Und der Petrus erkennt, dieser Jesus stopft das Loch in meiner Seele aus. Wir lesen von Levi, erfolgreicher Zöllner, reich, hat alles. Den ruft Jesus von der Zollstelle weg. Den Saulus auf dem Weg nach Damaskus, als er Christen verfolgt, tritt er ihm in den Weg. In der Kirchengeschichte lesen wir von Augustinus, auch ein erfolgreiches Leben geführt, aber mit diesem Loch in der Seele. Und dann hört er plötzlich eine Stimme, weiß gar nicht, wo die herkommt. Nimm und lies. Und er liest in der Bibel und es schlägt bei ihm wie ein Blitz ein. Oder Franziskus. Oder Martin Luther. Bei ihm hat buchstäblich ein Blitz eingeschlagen, als er als Jurastudent unterwegs war. Dann sagte, ich will Mönch werden. Einer meiner Freunde fuhr mit dem Auto durch die Stadt und hat damals ein Plakat gesehen von Pro Christ. Hat gar nicht gewusst, was das ist, aber er wusste, da muss ich heute Abend hin. Hatte keine Ahnung, wo er hingerät, kam dann dort in die Veranstaltung und hört das Evangelium und er sagt, da tut sich mir plötzlich eine völlig neue Welt auf. Ein anderer, der wird durch einen Unfall oder durch eine Krankheit von Gott gerufen, von Gott angesprochen. In einem unserer Lieder heißt es, er weiß viel tausend Weisen zu retten aus dem Tod. Und es wäre mal interessant, einfach mal so sich hier auszutauschen, wo wir das Evangelium, wo wir den Anspruch Gottes an uns selbst gehört haben. Ich denke da noch an den Anfang meines Dienstes. Wir hatten uns damals so mit dem Leitungskreis getroffen und jeder hat mal erzählt, wie er zum Glauben kam. Und dann sagte eine Frau, sehr engagierte Frau bei uns im Leitungskreis damals, die Erika, am Grab meines Vaters. Und dann sage ich, wieso am Grab meines Vaters? Und dann sagt sie, ja, also ja, ich bin christlich erzogen worden, der Vater, das war immer ganz wichtig, aber mit der Konfirmation war für mich das alles Makulatur, also dann bin ich meinen eigenen Weg gegangen und sie wusste nur, der Vater ist daheim und betet für mich, das wusste sie. Und dann hat sie ihr Leben gelebt, ging immer fröhlich auf die Tanzveranstaltungen und so, wie man das eben damals auch so gemacht hat. Und dann wurde der Vater krank und starb und dann bei der Beerdigung, kennt ja jeder die Szene, man steht nochmal am Grab, schaut runter und dann sagt sie, dann stehe ich da und ich höre eine Stimme, der betet nicht mehr für dich, jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran. Und das war für sie damals so der Punkt, an dem das Loch in ihrer Seele ausgestopft, erfüllt wurde. Er weiß viel tausend Weisen zu retten aus dem Tod. Und es ist immer der gleiche Vorgang, da merkt der Mensch plötzlich den Anspruch, den Anruf Gottes und weiß, diesem Ruf, dem muss ich folgen, sonst bleibt dieses tiefe Loch in meiner Seele ungefüllt, unerfüllt. Und dann ist es immer auch wieder das Gleiche, dann wird tatsächlich ein neues Kapitel im Leben eines Menschen aufgeschlagen. Und dann kannst du auch nicht mehr anders. Dann musst du dem folgen. Und so erlebt es auch der Abraham. Er hört, nächste Folie, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Abraham kann nicht mehr anders. Er muss diesem Ruf Gottes folgen. Er muss aus seinem Vaterland, aus seinem Vaterhaus heraus in ein neues Land. Und er weiß mit diesem Ruf Gottes in seinem Leben intuitiv, es gibt noch mehr als Erfolg, als Prestige, als Wohlstand. Daran hat es ihm ja bisher auch nicht gefehlt. Er hatte ja alles. Aber aller Prestige, aller Wohlstand hat das Loch in seiner Seele nicht gefüllt. Und Abraham erkennt, es gibt tatsächlich noch mal was anderes als das, was ich bisher kenne. Ich habe mich gefragt, was ist es, das einen 75-Jährigen noch einmal lockt? Was ist es, das einen 75-Jährigen noch mal hinterm Ofen vorlockt? Nochmal, ein 75-Jährigen motiviert nochmal was völlig Neues zu beginnen. Das Vaterland, die Verwandtschaft, das Vaterhaus, die ganze Tradition zu verlassen. In ein fremdes Land, wo die Leute anders schwätzen, wo es keine Spätzle gibt. Womit lässt sich ein 75-Jähriger nochmal locken? Alle, die jetzt um diese Altersspanne sind, ich frage euch. Also das muss schon größer sein als ich selbst. Da muss mir etwas versprochen werden, was ich bisher noch nicht gekannt habe. Ein 75-Jähriger, der kennt in der Regel alles. Dem brauchen wir nichts mehr vormachen. Abraham wird von Gott in eine neue Lebenswirklichkeit, in ein neues Land gelockt, geführt, berufen. Und er erlebt das, was wir gerade vorhin gesungen haben, bewusst oder unbewusst. Keiner ist wie du. Keiner sonst berührt mein Herz so wie du. Und ich lerne daraus, wenn Gott bei einem Menschen ins Spiel kommt, dann gehen plötzlich tatsächlich neue Türen auf. Und ich frage dich, was wäre das, wenn Gott bei mir, bei dir, bei jedem von uns nochmal ins Spiel käme, nochmal völlig neue Türen öffnen würde? Was wäre das, wenn wir das nochmal ganz neu hören würden? Aus Gnade bist du gerettet und durch den Glauben und das nicht aus dir selbst. Es ist Gottes Gabe. Was wäre es, wenn sich da nochmal Türen auftun, von denen ich gar nicht gewusst habe, dass es sie überhaupt gibt? Was wäre das? Und dann hört Abraham die Zusage Gottes: Ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Grammatikfrage, wer ist das handelnde Subjekt?
Ich, Gott.
Gott ist das handelnde Subjekt. Gott sagt, ich will dich zum großen Volk machen. Nicht du. Ich will dich segnen. Und will dir einen großen Namen machen. Sonst ist der Mensch ja bemüht, sich selbst irgendwie einen Namen zu machen, dass man seiner ewig gedenkt. Und Gott sagt, und du sollst ein Segen sein. Ich frage einfach mal, was wäre das, wenn ich das nochmal ganz neu für mich auch hören würde, dass Gott zu mir sagt, ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein. Was wäre das? Was wäre das, wenn Jesus nochmal in mein Lebensboot steigen würde, wo ich schon so vieles erfolglos probiert habe, wenn er mich in seine Nachfolge rufen würde, wenn er mich zum Menschenfischer macht? Für wen würde ich zum Segen? Was würde das für mich, für mein Leben bedeuten? Und dann heißt es dort weiter, ich will segnen, die dich segnen. Und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Für wen und für was würde ich zum Segen? Vor wem oder vor was müsste ich keine Angst mehr haben? Wessen Fluch, wessen Urteil müsste ich nicht mehr fürchten? Wenn Gott sagt, ich will verfluchen, die dich verfluchen. Was würde ich tun, wenn ich keine Angst mehr hätte? Also da erlebte Abraham, aus Gnade bin ich gerettet. Gott öffnet mir nochmal einen ganz neuen Horizont, eine ganz neue Dimension. Er tut mir Türen auf, die ich bisher nicht kannte. Und ich darf im Vertrauen, im Glauben an Gott die nächsten Schritte tun. Und ich stelle fest, alles, was jetzt in meinem Leben geschieht, ist Gottes Gabe. Ihm geht eine neue Dimension auf. Und was macht er? Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Er folgt dem Ruf Gottes. Jetzt machen wir noch eine kleine Übung. Er hatte eine Frau Sarai, die ist bisher noch gar nicht erwähnt worden. Ihr seht jetzt, wie Abraham heimkommt. Und seiner Sarai sagt, so hat der Herr zu mir gesprochen. Und du bist jetzt Sarai. Was sagst du?
Ich kann mir vorstellen, dass du nichts sagst, so
wie du machst. In der Ich-Form. In der Ich-Form. Was sagst du? Du bist jetzt Sarai. Du hörst, mein Mann kommt mit diesem Anspruch Gottes an sein Leben zu mir heim.
Ich glaube dir
durchstumm. Ja.
Von welchem Gott redest du überhaupt?
Von welchem Gott redest du überhaupt? Hast du wirklich Gottes Stimme gehört? Meinst du, ich war besoffen oder so? Sarai, was sagst du? Bist du dir ganz sicher?
Das in deinem Alter.
Und das in deinem Alter.
Willst du uns ruinieren?
Willst du uns ruinieren? Das reicht mal da. Aber man merkt plötzlich, wenn man sich da mal in so eine Situation nur ein klein bisschen versucht reinzudenken, was das mit einem Menschen macht. Durst dir nur. Willst du uns ruinieren? Und das in deinem Alter. Und war es wirklich Gott? War es wirklich Gott? Ich habe es jetzt nicht auf der Folie, aber im Psalm 30, Da ist schon ein Bekenntnis drin. Da sagt der Psalmbeter: Ich preise dich, Herr, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen. Du hast meine Klage verwandelt in einen Reigen. Du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet, dass ich dir Lob singe und nicht stille werde. Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. Da drückt ein Mensch genau das aus, diese Erfahrung. Da greift Gott in mein Leben ein. Er zieht mich aus der Tiefe heraus. Er verwandelt meine Klage, dieses Loch in meiner Seele. Hier heißt es, er verwandelt meine Klage in einen Reigen. Dieses Loch in meiner Seele wird gefüllt. Der Sack der Trauer wird mir ausgezogen, also die Trauerkleider. Du gürtest mich neu. Du ziehst mich neu an, dass ich dir Lob singe und nicht still werde. Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. Ich denke, die meisten von euch kennen die Abrahamsgeschichte. Er sieht von dem, was Gott ihm verheißen und versprochen hat, nur einen winzig, winzig kleinen Teil. Aber dieser winzig kleine Teil, was Gott über seinem Leben gesagt hat und was Gott ihm vermittelt hat, ist viel größer als alles, was er bis dahin erreicht hat. Wenn Gott ins Spiel kommt, das übertrifft alles. Wenn Gott einen Menschen beruft, in sein Heil hineinberuft, dann tut sich tatsächlich eine neue Dimension auf. Wir wollen beten. Lieber Herr, wir danken dir für dieses Wunder, dass das bis heute geschieht. Du weißt, 4000 Waisen zu retten aus dem Tod. Du greifst ein in ein Leben und du machst alles neu. Wir danken dir, dass du dich bis heute offenbarst und bitten dich, hör niemals auf, dich so zu offenbaren, wie wir es bis zum heutigen Tag erfahren. Sprich du hinein in unser Leben. Und du weißt auch um das Loch in unserer Seele, wo es da ist. Herr, sprich du hinein und rufe uns heraus in dieses neue Leben mit dir. Und lass es uns erfahren, wie du es den Abraham hast erfahren lassen, dass mit dir alles neu wird. Und dass du die Fragen des Lebens kennst und auch die letzte Frage des Todes. Und wir danken dir, dass du uns eine Perspektive eröffnest über diese Zeit und über diese Welt hinaus. Und so danken wir dir, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Amen.